Ich habe von einem Mann gehört, der ein großes Erbe antreten durfte. Er hat in Deutschland einen Wald geerbt. Ein Wald, der schon 400 Jahre im Besitz der Familie war. Die Bäume, die er fällt, wurden vor circa 180 Jahren von seinem Urgroßvater gepflanzt. Und die Bäume, die er pflanzt, werden erst wieder seine Urenkel fällen und verwerten können. Das heißt, er ist Glied einer Kette. In einem Gespräch sagte er, jede Generation muss sich neu entscheiden. Man kann entweder ausbeuten oder pflanzen. Man kann die Natur abholzen und reich werden. Oder man kann für die Natur sorgen und nur das nutzen, was einem zusteht und das andere als Investition für die eigenen Kinder und Kindeskinder stehen lassen. Dieser Mann erntet Früchte, die von Menschen gesät wurden, die er nie kennengelernt hat. Und er sät Samen, die von Nachkommen geerntet werden, die er niemals kennenlernen wird. Er ist abhängig von dem, was seine Vorfahren getan haben, und er ist verantwortlich dafür, wie es einmal seinen Nachkommen gehen wird. Er ist Glied in einer Kette, abhängig von der Vergangenheit, verantwortlich für die Zukunft. Und bei uns ist das letztlich nichts anderes. Auch wir sind im gewissen Sinne Glieder einer Kette. Auch wir sind Kinder der Vergangenheit. Auch wir sind in hohem Maße abhängig davon, was unsere Vorfahren uns hinterlassen haben, was sie uns mit auf den Weg gegeben haben, was sie in unser Leben gepflanzt haben. Und umgekehrt ist es genauso. Auch wir sind sozusagen Eltern der Zukunft. Auch wir tragen Verantwortung dafür, was wir unseren Nachkommen hinterlassen werden, was sie von uns mit auf den Weg bekommen, was wir für ihr Leben in ihr Leben hineinpflanzen werden. Wir sind Glieder einer Kette. Wir sind Erben, und zwar immer. Auch wenn es materiell gar nichts oder wenig zu erben gab. Aber wir sind immer Erben dessen, wie unsere Vorfahren gelebt haben und was sie uns hinterlassen haben. Und das führt mich zu der Frage, wie ist es um den Wald unseres Lebens bestellt? Wie sieht dein Wald, wie sieht mein Wald aus? Wie sieht das Land aus, das dir von deinen Vorfahren weitergegeben wurde, auf denen du jetzt stehst? Und was empfindest du, wenn du dein Erbe anschaust? Bist du stolz darauf, was sie dir hinterlassen haben? Vielleicht ist das bei dir so. Manch einer erbt sozusagen einen fruchtbaren Boden. Eine Erziehung, die von guten geistlichen Werten bestimmt ist, Wurzeln von guten Überzeugungen, die reichen bis tief in die Erde hinein und geben deinem Leben festen Halt. Das heißt, Bäume der Wahrheit reihen sich aneinander. Glaube an Gott ist dir nicht nur irgendwie so übergestülpt worden, sondern du hast von Anfang an etwas Positives vermittelt bekommen, dass Gott dich liebt, dass er nicht ein drohender Polizist ist, der nur will, dass du alle deine Pflichten erfüllst, sondern ein liebender Vater, mit dem du leben kannst. Manch einer hat so ein reiches Erbe und hat gute Voraussetzungen für ein sinnvolles, für ein reiches Leben. Und ich möchte dir einmal sagen, wenn das bei dir so ist, dann danke Gott dafür. Denn ich komme immer mehr zu der Überzeugung, solch ein Erbe haben heutzutage nur noch sehr, sehr wenige Menschen. Viele sind gar nicht stolz auf ihren Familienstammbaum. Bei vielen stehen ganz andere Dinge im Vordergrund. Da war Armut, da war Gleichgültigkeit, da war Ignoranz, manchmal sogar Entwürdigung. In verschiedenster Form. Das heißt, das Land wurde ausgebeutet. Es wurde abgeerntet, ohne neu zu säen. Und so sieht für viele Menschen der Wald aus, den sie erben und in dem sie leben. Da ist jemand in einer Familie groß geworden, die immer meinte, zu wenig zu haben. Die Atmosphäre war immer geprägt von Habgier. Es war fast wie ein Fluch, dass sich das in seinem Leben nun fortsetzt. Und auch dieses unstillbare Verlangen nach immer neuen materiellen Dingen da ist. Oder da ist jemand ohne wirkliche Werte aufgewachsen. Den Eltern war es egal. Ihr eigenes Leben war ihnen egal und auch er oder sie war ihnen egal. Und irgendwie hat er oder sie sich durchgeschlagen, aber dieses Erbe wirkt schwer und es wiegt schwer. Es ist ein Leben ohne Richtung, ohne Ziel, ohne Dinge, die wirklich wichtig sind. Und er oder sie hat das Gefühl, dass auch sein oder ihr Leben eigentlich niemanden etwas wert ist. Und da ist jemand, der ist unter ganz starkem Druck aufgewachsen. Ich musste immer was leisten, um von Vater und Mutter Liebe zu bekommen. Immer fühlte ich mich auf dem Prüfstand. Immer wieder musste ich die Liebe verdienen, vielleicht sogar unter frommen Vorzeichen. Und Glaube wurde als Druckmittel angesetzt. Und vielleicht sind auch deine Kindheitserinnerungen eher bedrückend und nicht inspirierend. Und vielleicht fehlen dir die starken Wurzeln, die klaren Überzeugungen, die guten Überzeugungen. Vielleicht wurdest du früher oft klein gemacht und ignoriert. Und damals dachtest du, ja, so ist das Leben. Das ist völlig normal. Und heute weißt du, dass es nicht normal ist. Aber zu kämpfen hast du trotzdem damit. Ich bin in der Bibel auf eine Geschichte eines Mannes gestoßen, der ganz ähnliche Gedanken gehabt haben muss. Er hat auch ein schweres Erbe angetreten. Und schauen wir uns mal seine Familie an. Wir haben es gerade schon im Schriftwort gehört. Sein Großvater war ein Mörder. Er gab sich okkulten Praktiken hin und hat sogar einige seiner Kinder den Götzen geopfert, indem er sie verbrannte. Sein Vater war noch schlimmer. Er hat den Tempel Gottes verkommen lassen. Er opferte den Götzen und für die Menschen seines Volkes, die an den Gott Abrahams eigentlich glauben wollten und sollten, hat er nur Spott und Hohn übrig. Sein Vater wurde mit 24 Jahren ermordet. Und zwar bezeichnenderweise von denen, die ihm ganz nah waren. Das war eine dunkle Zeit in Israel. Schlimmer noch als zu Zeiten Nehemias. Damals verkauften sich Prostituierte im Tempel. Menschen gingen zu okkulten Heilern, um Krankheiten zu vertreiben. Menschen beteten die Sterne an und machten sich mehr Gedanken über Aberglauben und Voodoo-Zauber oder wie man das damals nannte, irgendein Zauber, sich mehr Gedanken darum machten als über Kindererziehung. In diese dunkle Zeit hinein wird ein kleiner Junge geboren. Und ich weiß nicht, was ihm für Chancen für sein Leben oder was wir ihm für Chancen für sein Leben gegeben hätten. Der Großvater betreibt schwarze Magie, der Vater ist ein durchtriebener Schurke und die ganze Nation ist der Korruption verfallen. Schlechte Vorbilder, schlechtes Umfeld, schlechte Erziehung. Was kann bei dem Jungen schon Gutes rauskommen? So denkt man doch, oder? Und sehen wir, die Leute von damals dachten wahrscheinlich genauso. Im Grunde hatte der schon vor seiner Geburt verloren. Und wenn er dann so als kleiner Steppke irgendwie vorbeiging, dann stöhnten die Leute, ach, geh mir los, aus dem wird sowieso nichts. Der bleibt doch in seiner Familientradition. Der wird doch genauso wie sein Vater und sein Großvater, die kennen wir doch. Aber sehen wir, diese Leute behielten nicht recht. Er wurde eben nicht wie sein Vater. Er schlug einen anderen Weg ein. Er stellte sich wie ein Damm gegen die Strömung seiner Zeit und er lenkte seine ganze Nation in eine andere Richtung. Es ist die Geschichte des Königs Josia. Ich weiß nicht, ob er euch so präsent ist. Wenn ihr etwas über ihn nachlesen wollt, dann könnt ihr das tun in 1. Könige 13, in 2. Könige 22 bis 23 und auch in 2. Chronik 32 und 33. Es hat weisere Könige gegeben als Josia. Es hat reichere, mächtigere Könige gegeben, aber es gab nie einen mutigeren als den jungen Josia. Er musste ganz, ganz unten anfangen, sowohl in seinem eigenen Leben als auch im Leben seines Volkes Israel. Als er alles, was er erbte, war ein sehr wackeliger Thron und eine verschmutzte Krone. Und als er nach 31 Jahren der Regierung das Zepter weitergab, da war alles anders. Der Tempel war wiederhergestellt, die Götzen waren zerstört und das Gesetz Gottes wurde wieder geachtet. Die abgeholzten Bäume waren wieder aufgeforstet und der Wald war erneuert und konnte in Besitz genommen werden. Wie war das möglich? Wie hat sich der kleine Josia aus dieser unheilvollen Tradition seiner Väter befreit? Woher hatte er die Kraft, sich von dem allen, was ihm vorgelebt wurde, abzuwenden und einen neuen, einen anderen Weg, einen eigenen Weg einzuschlagen? Wir wollen dazu einige Stationen aus seinem Leben anschauen und rausfinden, wie es dazu kam. Und ich lese mal dort weiter, wo Christoph gerade aufgehört hat, 2. Chronik 34, oder ich fange nochmal mit dem letzten Vers aus 33 an. Doch das Volk brachte alle Verschwörer um und setzte Amons Sohn als Nachfolger ein. Josia wurde mit acht Jahren König und regierte 31 Jahre in Jerusalem. Er tat, was dem Herrn gefiel. Er folgte dem guten Beispiel seines Vorfahren David und ließ sich durch nichts davon abbringen. In seinem achten Regierungsjahr, also mit 16 Jahren, als er noch sehr jung war, begann er, nach dem Gott seines Vorfahren Davids zu fragen. Das heißt, Josia traf eine Grundsatzentscheidung. Und wir können uns regelrecht vorstellen, wie er so sein Familienalbum durchblätterte, bis er einen Vorfahren fand, der es wert war, dass man ihm nacheiferte. Bei seinem Vater Amon blätterte er weiter. Bei seinem Großvater Manasse auch, während Manasse wenigstens am Ende seines Lebens bereute, was er getan hatte. Er machte einen weiteren Sprung in die Vergangenheit in seinem Familienalbum, bis er David fand. Und er beschloss, so wie dieser König war, so will ich auch werden. Die Werte, die ihn bestimmten, die sollen auch mich bestimmen. Der Gott, dem er gedient hat, dem will ich auch dienen. Begreifen wir, was da für ein Gedanke hintersteckt? Unsere Eltern können wir uns nicht aussuchen, aber unsere Vorbilder schon. Über unsere Abstammung können wir nicht bestimmen. Aber an welchen Werten und Zielen wir in unserem Leben uns orientieren, welcher Sache wir dienen wollen, das ist sehr wohl deine und meine Entscheidung. Und jetzt, als Josia sich für David und dessen Werte entschieden hatte, jetzt begannen sich die Dinge zu ändern. Josia gab Anweisungen, die Altäre des Götzen Baal abzubrechen. Die Rauchopfersäulen, die Götzenfiguren wurden zu Staub zermahlen und verstreut. Die Gebeine der Götzenpriester wurden verbrannt. Nun, das waren nicht gerade die geeignetsten Schritte, um sich irgendwie beliebt zu machen. Aber Josia ging es nicht darum. Es ging ihm nicht darum, möglichst lange an der Macht zu bleiben oder das Volk bei der Stange zu halten, möglichst kein Aufsehen zu erregen und das süße Leben am Hof zu genießen. Ihm ging es darum, eine Wahrheit zu proklamieren: Das, was meine Väter lehrten, lehre ich nicht. Das, was sie befürworteten, lehne ich ab. Und jetzt sehen wir, das war noch nicht alles. Als Josia 26 Jahre alt ist, lesen wir eine sehr interessante Notiz von ihm. In seinem 18. Regierungsjahr, als Josia immer noch das Land von Götzendienst reinigte, begann er, den Tempel des Herrn seines Gottes ausbessern zu lassen. Zu Beginn seiner Regierungszeit heißt es, dass er dem Gott seines Vorfahrens Davids dienen wollte. Und jetzt lesen wir, dass er begann, den Tempel seines Gottes, nicht mehr den Tempel seiner Vorfahren, sondern den Tempel seines Gottes ausbessern zu lassen. Davids Gott war Josias Gott geworden. Davids Glaube war Josias Glaube geworden. Und es ging nicht länger nur um irgendwelche Werte oder um gutes Benehmen. Nein, Josia hatte Gott selbst gefunden. Aus diesem kleinen Jungen, aus kaputten Verhältnissen, der in einer dunklen Zeit die Regierung über ein abgefallenes Volk übernahm, wurde ein Nachfolger Gottes, der mit Gottes Hilfe das Steuer seines eigenen Lebens und das Steuer eines ganzen Volkes herumreißen konnte. Ich weiß nicht, wie es uns bei der Betrachtung dieses Mannes Josias geht. Vielleicht entdeckst du dich selber ein wenig darin. Vielleicht ist dein Hintergrund auch eher nicht rühmlich. Vielleicht hast du auch ein schweres Erbe mit auf den Weg bekommen. Schlechte Vorbilder, negative Prägung, krasses Unrecht, das du erleben musstest. Und vielleicht schaust du dir oft die Menschen um dich herum an und denkst, dass sie von vornherein bessere Chancen hatten. Bessere Bildung, besseres Umfeld, einfach bessere Startbedingungen. Weißt du, die Geschichte Josias soll uns eines lehren. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Möchten wir die Vergangenheit hinter uns lassen und Menschen werden, durch die Veränderung geschieht? Oder lassen wir uns weiter von der Vergangenheit beherrschen und benutzen sie als Entschuldigung? Wir müssen eine Entscheidung treffen. Viele Menschen entscheiden sich für die zweite Möglichkeit. Sie sitzen im Schaukelstuhl ihres Bedauerns und wiederholen immer wieder die berühmten Worte, wenn ich nur woanders zur Welt gekommen wäre, wenn ich nicht immer nur überbehütet worden wäre, wenn ich nur bessere Eltern, mehr Geld, bessere Chancen gehabt hätte, wenn ich nur nicht so viel Unrecht erlebt hätte, wenn ich nur nicht so viele schlechte Erfahrungen mit Christen gemacht hätte. Vielleicht hast du auch schon mal ganz ähnliche Worte gesagt oder gedacht. Und vielleicht ist es in deinem Fall absolut berechtigt, so zu reden. Vielleicht hattest du, so wie Josia, schon verloren, bevor du geboren wurdest. Und vielleicht musst du, so wie Josia, in deinem Familienalbum weit zurückblättern, um jemanden zu finden, dem es sich nachzueifern lohnt. Weißt du, wenn es bei dir so ist, dann möchte ich dich heute auffordern, leg doch einfach mal dieses Familienalbum zur Seite. Lass einmal deine Geschichte ruhen. All die verpassten Chancen, das erlittene Unrecht. Lass das alles mal ruhen. Und hör drauf, was Gott dir sagt in Johannes 3, Vers 16. Was für eine grundsätzliche Wahrheit er dort über dein Leben ausspricht. Da sagt nämlich der Evangelist Johannes, dann sage ich euch, was er sagt. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Menschliches Leben kommt von menschlichen Eltern, aber geistliches Leben kommt von Gottes Geist. Und überleg einmal, was das für dein Schicksal bedeutet. Du bist in Umstände geboren, die du nicht bestimmen konntest. Deine Eltern haben dir deine Gene vererbt und da geht es bei der Vererbung von Genen manchmal sehr ungerecht zu. Aber Gott gibt dir seine Gnade. Und zwar genug Gnade, um dein Leben in eine neue Bahn zu lenken. Deinen irdischen Körper hast du in gewissem Sinn von deinen leiblichen Vorfahren. Aber Gott schenkt dir deine Seele. Gott schenkt dir uns die Möglichkeit eines Neuanfangs. Und zwar jedem von uns, unabhängig davon, wie viele Chancen ich bei meiner Geburt eingeräumt bekommen habe. Ob ich viel oder wenig Bildung genossen habe. Ob ich gewollt war oder ob ich nicht gewollt war. Hier sind wir vor Gott als Menschen alle gleich. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und da wurden so manche von uns benachteiligt. Aber es ist nicht die letzte Wahrheit. Denn was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Gott schenkt uns die Möglichkeit eines neuen Lebens. Und weißt du, das darf dann ganz konkret werden. Das heißt, Gott sieht in all die Bereiche deines Lebens, in denen du zu kurz gekommen bist. Und er möchte mit seiner Gegenwart diese Defizite ausfüllen. Hast du in deinem Leben immer einen schlechten Vater gehabt oder vielleicht sogar den echten Vater vermisst? Gott möchte dein Vater sein. Paulus schreibt in Galater 4, Vers 6, weil ihr nun seine Kinder seid, schenkte euch Gott seinen Heiligen Geist. Und deshalb dürft ihr jetzt im Gebet zu Gott sagen, aber lieber Vater. Sehen wir, was Paulus hier schreibt? Es ist viel mehr als nur eine theologische Wahrheit. Er sagt, dass du und ich Gott mit aber anreden dürfen. Aber das ist das Wort, das die hebräischen Kleinkinder für Papa nutzten. Mit dem vertraulichsten aller Vaternamen. Mit dem ersten Stammeln eines Kleinkindes. So darfst du Gott begegnen. Er möchte dein Papa sein. Vielleicht hast du niemanden, den du dir zum Vorbild nehmen kannst. In Epheser 5, Vers 1 heißt es, so ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder. Gott selber möchte uns durch Jesus ein Vorbild und Orientierung für unser Leben geben. Vielleicht haben deine Eltern dir nie die Tränen abgewischt. Gott sagt, dass er jede Einzelne bemerkt hat. Im Psalm 56, Vers 9 heißt es, du siehst doch, wie lange ich schon umherirre. Jede Träne hast du gezählt, ja, alle sind in deinem Buch festgehalten. Sehen wir, das soll uns zeigen, unser Gott lässt uns nie allein. Er sieht dich jede Minute, er sieht jede deiner Tränen. Gott lässt uns nicht ohne Rettung auf dem Meer unseres menschlichen Erbes dahintreiben. Wir sind nämlich nicht Opfer eines blindwütigen Schicksals, sondern wir gehören zu einem Gott, der die Defizite unseres Lebens ausgleichen möchte, der das Steuer in unserem Leben herumreißen möchte und kann. Ganz egal, wie schlecht die Voraussetzungen deines Lebens auch immer sein mögen. Wir haben zu Beginn von dem Mann gehört, der einen Wald geerbt hatte. Er sagte, jede Generation muss sich neu entscheiden. Man kann entweder ausbeuten oder pflanzen. Man kann die Natur abholzen oder man kann für die Natur sorgen und nur das nutzen, was einem zusteht. Und das andere als Investition für die eigenen Nachkommen stehen lassen. Josia hat ein heruntergewirtschaftetes, abgeholztes Stoppelfeld geerbt. Seine Vorfahren hatten ihm ein schweres Erbe hinterlassen. Daran konnte er nichts mehr ändern. Aber er besann sich auf den Gott Davids. Und dieser Gott half ihm, das Steuer seines Lebens und das des ganzen Volkes herumzureißen. Und wir haben genau wie Josia keinen Einfluss darauf, wie unsere Vorfahren ihr Leben vor Gott führten und was sie uns hinterlassen haben. Aber wir haben Einfluss darauf, wie wir unser Leben vor Gott führen. Die Vergangenheit muss nicht unser Gefängnis sein, denn Gott lässt uns mit unserem Erbe nicht allein. Er bietet jedem von uns, dir und mir, die Chance für einen Neuanfang. Und es ist wahr, was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und daran haben wir oft genug schwer zu tragen. Aber die andere Seite ist genauso wahr. Was vom Geist geboren ist, das ist Geist. In Jesus Christus sind wir eine neue Schöpfung. Gott schenkt uns neue Chancen, wenn wir ihm die abgeholzten Felder unseres Lebens überlassen. Ein letzter Gedanke. Vielleicht bist du in einem Lebensstadion, in dem du viel eher als ans Vererben als ans Erben denkst. Und du wolltest deinen Kindern so gerne etwas weitergeben von diesem guten Weg, den Gott mit uns vorhat. Du wolltest ihnen so gerne ein reiches, ein geistliches Erbe hinterlassen. Aber sie haben es nie so richtig angenommen. Und du hast das Empfinden, dass sie den Reichtum, den du ihnen vermitteln wolltest, überhaupt nicht wahrnehmen, überhaupt nicht haben wollen. Schau dir doch einmal David an. David wusste nicht, dass sein Ur-Ur-Urenkel einmal ein Vorbild brauchen wird, an das er sich halten kann. Und David hat es auch nicht mehr erlebt, dass der junge Josia in den Schriften blätterte, um Orientierung für sein Leben zu finden. Und es kam auch nicht darauf an, dass David das noch erlebte. Aber sein Leben sprach für sich. Und Israel erlebte eine neue Blütezeit, weil ein junger König sich an dem Vorbild seines Ur-Ur-Urgroßvaters erinnern konnte. Wir sind in letzter Konsequenz nur für unser eigenes Leben verantwortlich. Und wir haben hier die Entscheidung zu treffen, welchen Weg wir gehen und was für eine Spur wir legen wollen. Darum lasst uns eine gute Entscheidung treffen für ein Leben mit Gott, für ein Leben mit dem Herrn Jesus Christus. Und eines Tages, vielleicht erst nach ein paar Generationen, werden unsere Enkel und Urenkel Gott für den guten Samen danken, den wir dann gesät haben. Denn der Sieg gehört ihm allein.